für mich ist das aber nicht ein Lebensziel, irgendwie als Brand in der Öffentlichkeit zu stehen, sondern ich habe eigentlich auch viel mehr Freude daran, Dinge aufzubauen, auch manchmal im Hintergrund zu wirken.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fonds d'Etudes. Ich bin Marco Büsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Schweizerischen Studienstiftung mit Schwerpunkt Kommunikation. Die Kommunikation kommt sicher auch im Leben meines heutigen Gastes nicht zu kurz. Willkommen bei uns, Nicola Forster. Es freut mich, dass du heute hier bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Danke. Nicola, ich stelle dich kurz vor. Du bist in der Stadt Zürich aufgewachsen, die Wurzeln deiner Familie reichen aber bis nach Odessa in der Ukraine zurück. Du hast Rechtswissenschaften in Zürich, Lausanne und Montpellier studiert und warst unter anderem Mercator Fellow im Jahrgang 2013 und 2014. Im Rahmen des Mercator-Kollegs warst du in Brüssel, Addis Abeba, in Äthiopien und in Berlin tätig, unter anderem im Planungsstab des Deutschen Auswärtigen Amtes unter dem damaligen deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Als gesellschaftlicher Unternehmer hast du die Pionierprojekte Voraus, also das Forum Außenpolitik, Operation Libero und das Staatslabor mitgegründet und mit aufgebaut. Du warst lange Jahre Co-Präsident der GLP Kanton Zürich und Präsident der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG. Beide Mandate hast du Mitte des vergangenen Jahres 2024 niedergelegt bzw. hast dich nicht mehr zur Wahl gestellt. Aktuell präsidierst du neben dem Staatslabor mit Science et Cité eine Stiftung für Wissenschaftsdialog und bist Mitglied des Stiftungsrats der Asia Society Switzerland, im Vorstand der Akademien der Wissenschaften Schweiz und der Vereinigung junger Stiftungsexpertinnen sowie Mitglied der Schweizerischen UNESCO-Kommission. Nicht zuletzt baust du derzeit ein neues gemeinnütziges Startup auf, das Zivilgesellschaft, Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ins gemeinsame Handeln bringt. Ich glaube, es scheint, als würde es dir nicht langweilig werden.
Nein.
Ja, vielleicht gleich vorweg. Mitte des letzten Jahres bist du ja, also im Mai respektive im Juni, bist du bei der GLP zurückgetreten und auch bei der SGG. Und davor war es ja medial oder auch in der Öffentlichkeit warst du ja schon ein bisschen so, war es medial, wurde du ein bisschen breit getreten, deine Mandate und was du so machst und so. Ich wollte eigentlich fragen, also ich habe jetzt das Gefühl, seither bist du so ein bisschen, hast du dich ein bisschen zurückgezogen. Also ich habe das Gefühl gehabt, oder in meiner Recherche habe ich zwischen Mitte des letzten Jahres und jetzt eigentlich nicht so viel mehr gefunden zu dir und davor sehr viel, also Medienberichte. Und da wollte ich fragen, war das so ein bewusster Entscheid, dich da so ein bisschen rauszunehmen?
Ja, das war ein sehr bewusster Entscheid. Ich glaube, wenn du politisch tätig bist und auch für Ämter kandidierst, in Gremien tätig bist, dann ist es wichtig, dass du eine gewisse öffentliche Präsenz auch hast, dass du wahrgenommen wirst. Und in einem Wahlkampf zum Beispiel gibt es natürlich auch viel Aufmerksamkeit. Also du hast viele Podien, viel Medienberichterstattung und so weiter. Außerdem gab es bei der SGG immer wieder schwierige Situationen, die auch in der Öffentlichkeit dann zum Thema wurden. Für mich ist das aber nicht ein Lebensziel, irgendwie als Brand in der Öffentlichkeit zu stehen, sondern ich habe eigentlich auch viel mehr Freude daran, Dinge aufzubauen, auch manchmal im Hintergrund zu wirken. Ich habe immer die größte Freude daran gehabt, Organisationen aufzubauen und da ist sehr viel, sehr konkrete Arbeit, zwischenmenschlich, im Hintergrund ich freue mich wieder auch, diese Rolle zu haben, nach einer sehr, sehr intensiven, manchmal konfliktiven, sehr politischen Zeit in den letzten 5 Jahren.
Bist ja heute auch ohne Fliege hier.
Ja.
Ich habe in der Recherche gesehen, du warst beim Swiss Pioneers Podcast zu Gast für ein Gespräch. Und dort hast du gesagt, du hättest Lust, nach längerer Zeit dich nur auf eine Sache zu konzentrieren und wieder in diesen Gründerspirit zu kommen, in Anführungszeichen, als Zitat von dir. Gelingt dir das mit deinem Startup, das du jetzt gerade am Gründen bist?
Ja, mega fest. Also ich habe auch gemerkt, die Politik und so die öffentlichkeitswirksame Arbeit, das ist sehr interessant, das ist strategisch hochspannend, immer viel Adrenalin drin. Du lernst enorm viel, also gerade auch in Krisen. Aber nach meinem Jus-Studium habe ich ja direkt vorausgegründet den Think Tank für Außenpolitik. Das war eigentlich immer so das, was ich am allerliebsten gemacht habe, zu schauen, was braucht es in der Gesellschaft, wo gibt es eine Lücke, wo könnte man etwas aufbauen, eine Organisation, die diese Lücke füllt. Und erstaunlicherweise gibt es ja in der Schweiz relativ viele Start-up-Gründer, aber das ist dann immer irgendwie so das Ziel, auch irgendwann einen Exit zu machen, also zu verkaufen, damit Geld zu verdienen. Und so diese Rolle, die ich sehr gerne einnehme, des gesellschaftlichen Unternehmers, jemand, der Organisationen baut, die einen gesellschaftlichen Return on Investment quasi bringen. Da gibt es nicht so viele Leute in der Schweiz, die das tun. Und ich glaube, da gibt es wirklich viel Potenzial. Und auch gerade in der heutigen Zeit mit KI und so weiter. Heute baut man Organisationen ganz anders als vor 20 Jahren. Und das finde ich wirklich hochspannend.
Auf welche Weise anders?
Ja, das sind wir jetzt eben gerade am Ausloten. Also mein Gefühl ist, dass man muss radikal digital und radikal menschlich gleichzeitig denken. Also quasi das Menschliche im Fokus zu haben. Jetzt bei uns eben geht es darum, dass wir Akteure aus Staat, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur zusammenbringen, ins gemeinsame Handeln bringen, dass sie wirklich gemeinsam anpacken zu großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und dafür müssen sich Menschen begegnen in einem inspirierenden Rahmen, müssen Lust haben, zusammenzuarbeiten und so weiter. Und da diese Formate zu kreieren, wo es absolut notwendig ist, dass man menschlich zusammenkommt und Lust hat auf die Zusammenarbeit. Also die Orte, Formate zu entdecken, die wirklich nicht digital ersetzt werden können und das quasi auf die Spitze zu treiben und gleichzeitig aber eine Organisation zu haben, die enorm agil ist, die voll auf künstliche Intelligenz setzt, die sich immer die Frage stellt, wie könnten wir das mit Datenerhebung und so weiter noch besser, effizienter machen, unsere Aufgabe noch besser erfüllen. Also diese Mischung finde ich sehr, sehr spannend und ist irgendwie nicht intuitiv. Also es ist jetzt nicht so, dass es hunderte NGOs gibt in der Schweiz, die sowieso schon so funktionieren, wo wir einfach abschauen könnten, wie sie das tun.
Ja, da vielleicht, um da gleich anzuschließen ein bisschen. Du hast ja einige erfolgreiche Projekte ins Leben gerufen, welche zu einem großen Teil über unentgeltliches Engagement funktionieren, wie beispielsweise Voraus oder Operation Libero, das Staatslabor. Ich glaube, so aus deiner Erfahrung, du hast jetzt vielleicht auch schon ein bisschen vorweggenommen, aber was würdest du jemandem raten, der oder die sich gesellschaftlich engagieren will und ein eigenes Projekt startet? Also was ist so dein Erfolgsrezept, um Menschen so nachhaltig dazu zu bringen und zu motivieren, sich zu engagieren in deinen Projekten? Also oder in den gemeinsamen Projekten?
Ja, also das ist sicher ein wichtiger Hinweis. Das sind nicht einfach meine Projekte und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon Tipp Nummer eins. Schauen, dass man rundherum Leute hat, die Sachen besser können als man selber, die intelligenter sind als man selber, die wirklich auch umsetzungsstark sind. Also es war mir immer auch ein Anliegen, dass wir nicht nur quasi auf Ebene Dialog arbeiten, obwohl der Dialog natürlich sehr, sehr wichtig ist, sondern wirklich ins Handeln kommen. Und dann musst du halt über Anreize nachdenken, die nicht monetär sind. Oder es ist wirklich eine komplett andere Situation, wenn, also jetzt bei uns mit Voraus zum Beispiel, haben wir einen Think Tank aufgebaut, wo hunderte junge Menschen dabei sind, einfach weil sie Lust haben, sich einzubringen mit ihren Meinungen, Ideen, wissenschaftlichen Inputs in die außenpolitische Debatte. Und da musst du ihnen richtig was bieten. Also das ist einerseits quasi eine Möglichkeit, sich zu äußern, sich einzubringen, die Stimme hörbar zu machen, also dass sie wirklich das Gefühl haben, sie können sich fachlich da am besten einbringen und andererseits aber auch ein soziales Element, oder? Also du musst es schaffen, dass du stehst mit solchen Organisationen, die Freiwilligenarbeit im Zentrum haben, stehst du in enger Konkurrenz mit Netflix, mit Fußball, mit halt anderen Kino und. Anderen Freizeitaktivitäten. Also du musst es wirklich schaffen, dass das attraktiv ist, dass die Menschen Lust haben, sich so einzusetzen, das Gefühl haben, sie erreichen so etwas, sie tun etwas Positives für die Gesellschaft. Und ich glaube, nur dann schaffst du es, irgendwie eine Organisation auch erfolgreich aufzubauen, die Freiwilligenarbeit mit dabei hat.
Bei all diesen Organisationen, die du also kreiert hast, auch mit anderen zusammen, da wollte ich dich fragen, du hast im schon genannten Swiss Pioneers Podcast, bezeichnest du dich als introvertiert? Ich weiß nicht, aber also vielleicht kannst du mich auch korrigieren, aber so als Außensteher habe ich das Gefühl, du bist schon sehr präsent und auch sehr, also du gehst auch auf die Leute zu und ich habe das Gefühl, du bist jemand, der die Leute auch zusammenbringt, aktiv. Also vielleicht die erste Frage, ist es sehr anstrengend für dich oder ist das so etwas, siehst du daraus Energie?
Also ich glaube, ich habe beide Seiten, eine introvertierte und eine extrovertierte und ich musste mich immer sehr stark überwinden, auch so diese öffentliche Präsenz auf der Bühne vor vielen Menschen und so weiter, das ist nicht etwas, das mir auch heute noch nicht leicht fällt. Also ich bin immer noch irgendwie nervös vor Auftritten zum Teil und so weiter. Aber gleichzeitig habe ich halt schon auch entdeckt, wie wichtig das ist. Also dass du es nur so auch schaffst, eine Organisation aufzubauen, die wahrgenommen wird, was dann wieder dazu führt, dass mehr Menschen dazukommen und so weiter. Also ich glaube, wenn du nur introvertiert in deinem Zuhause bleibst und nicht rausgehst, dann schaffst du es halt auch nicht, Dinge groß zu bauen. Und deshalb irgendwie so diese Magie des Moments auf der Bühne, des Zusammenbringens von interessanten Menschen, die sich gegenseitig inspirieren, das ist schon sehr, sehr wichtig für mich. Und deshalb habe ich wie auch gelernt, diese Überwindung ist absolut zentral. Und ich merke wie auch selber, dass es bei mir jeweils am Anfang ist es irgendwie so, der erste Schritt ist schwierig. Und dann, wenn man aber im Flow ist, miteinander etwas erarbeitet und so, dann habe ich auch sehr Freude daran, irgendwie am Austausch, am Extrovertierten und so weiter. Also von dem her, ich glaube, ich habe wirklich beide Seiten in mir und muss mich vielleicht ein bisschen zum Extrovertierten zwingen, aber es lohnt sich auch sehr. So.
Meinst du gehst doch draußen für Dinge, für die es sich lohnt?
Ja, ich versuche es. Also es ist manchmal ein schmaler Grat, auch in der Politik wird es dann manchmal so wahrgenommen, weil du dann wirklich als Person, du bist dann auf einem Plakat, dass es nicht zu stark einfach quasi so wirkt, wie wenn du es einfach für dich selber tust. Weil ich habe es vorher beschrieben, ich habe immer versucht, Organisationen zu bauen, wo Leute dabei sind, die Dinge besser können als ich. Und dann trotzdem bist du selber dann manchmal im Vordergrund. Und hier auch es zu schaffen, die Leute mitzunehmen, zu zeigen, wie wichtig ihr Engagement ist, auch wenn sie nicht mit ihrem Kopf nachher wahrgenommen werden. Viele wollen das ja auch gar nicht. Aber das ist nicht ganz trivial. Und hier auch irgendwie zu erkennen, was so das Bedürfnis der Menschen ist. Also die einen wollen wahrgenommen werden gegen außen, die anderen sind einfach froh, wenn man weiß, wie wichtig sie waren für das Gelingen des Projekts. Die Dritten brauchen einfach mal eine explizite Anerkennung in enger Runde oder so. Also das, ja, und da glaube ich, bin ich auch immer wieder schon gescheitert, irgendwie nicht den Menschen im richtigen Moment zu zeigen, die Wertschätzung, die sie verdient haben. Das ist etwas enorm Wichtiges und trotzdem auch etwas Schwieriges, das man nicht einfach immer schafft, leider.
Von welcher Art von Wertschätzung lebst du? Aus welcher Art von Wertschätzung ziehst du die Energie?
Ja, also ich glaube schon aus Motivation, gemeinsam etwas zu tun, das irgendwie Sinn macht. Das gibt mir enorm viel. Ich habe aber schon auch gemerkt, also jetzt finanziell zum Beispiel, ich habe immer Organisationen initiiert, aufgebaut, und dann die Geschäftsleitung in dem Moment, als das Fundraising ja nicht gut genug geklappt hat, dass wir erste Löhne zahlen konnten. Und das war immer der entscheidende Moment im Leben der Organisationen. Also das ist der Moment, wo es nachhaltig funktioniert, wenn du einen ersten Lohn zahlen kannst. Also rein ehrenamtliche Organisationen können nicht über eine gewisse Größe herauswachsen, außer es gibt so ein enormes politisches Momentum, also eine MeToo-Bewegung oder irgendwie so, wenn man wirklich eine enorme gesellschaftliche Dynamik drin hat. Aber einfach so im Alltag eine Organisation aufzubauen, die nur ehrenamtlich funktioniert, ist sonst sehr schwierig. Und deshalb war das immer auch ein Ziel von mir, dass dann irgendwann Löhne bezahlt werden können und dann in einem zweiten Schritt auch Löhne, die nicht die Leute ausbeuten, sondern fair sind, im besten Fall auch marktgerecht sind. Aber meistens bin ich dann in dem Moment quasi, habe ich in eine strategische Rolle gewechselt in den Organisationen und der Lohn ging dann nicht mehr an mich. Und deshalb habe ich schon auch gemerkt, irgendwie häufig war das eine recht prekäre Situation für mich dann auch finanziell. Jetzt eigentlich über viele Jahre und ja, also ich habe keine Familie. Ich habe gemerkt, dass ich bereit bin für mich selber in diesem Kontext auch durchaus Risiken einzugehen, dass ich das auch aushalte. Aber trotzdem, ich meine, ich habe Jus studiert und natürlich ist mein Umfeld aus meinem Studium an einem ganz, ganz anderen Ort heute, finanziell und so weiter. Was mich nie groß gestört hat, weil ich immer das Gefühl hatte, genau das machen zu können, was mir Freude macht. Aber trotzdem, jetzt bin ich 40 und die Situation ist irgendwann ein bisschen anders. Also von dem her bin ich jetzt auch froh mit dem neuen Projekt, dass wir eine Finanzierung haben, die auch einen guten Lohn für mich ermöglicht.
Sehr gut, das freut mich.
Ja, mich auch.
Dass der Return on Investment nicht nur gesellschaftlich ist, sondern auch ein bisschen.
Ja, irgend doch noch etwas dann zurückbleibt. Ja. Ja.
Ich glaube, wenn man mit dir einen Podcast macht oder eine Folge, dann muss man vielleicht doch auch über Schweiz-EU die Beziehung sprechen.
Ja.
Ja, wir haben es ja auch im Vorfeld schon ein bisschen, kann man ja sagen, ein bisschen diskutiert. Das ist wie so, es ist sehr schwierig, es ist halt zwischen dieser Aufnahme und wann dieser Podcast halt erscheint, das sind schon ja wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Monat, ich weiß nicht. Aber kann einfach sehr viel passieren. Das ist deshalb vielleicht gar nicht zu sehr in die Details, aber also ich habe mir das so überlegt und dann habe ich mir gedacht, ich bestelle dir jetzt vielleicht eine bewusst ein bisschen kritische Frage. Ich glaube, in einer derart globalisierten Welt, in welcher sich auch die Gemengelage schnell verändert und eben so ein schnelles Handeln dann vonnöten ist, eigentlich meistens auch gemeinsam quasi. Also, ich weiß, passen hier unsere direktdemokratischen Prozesse, die wir haben, passen die überhaupt noch in diese Welt? Oder auch vielleicht sind sie eigentlich schützenswerter denn je? Oder, weil das ist ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Krux, die hier am Spielen ist.
Ja, wichtige Frage. Und ich glaube, es gibt keine klare Antwort. Also ich würde sagen, es gibt gute Gründe für diese direktdemokratischen Tools, die wir zur Verfügung haben und sogar auch für einen Ausbau davon. Also ich glaube, es gibt gerade auch mit digitalen Mitteln die Möglichkeit, noch mehr Menschen noch enger einzubinden, dass sie sich nicht nur mit einem Ja-Nein-Entscheid am Schluss oder quasi schwarz oder weiß, ich bin für die Verträge oder gegen die Verträge mit der EU, sondern früher im Prozess auch einbringen können, also in Vernehmlassungen und so weiter. Also da gibt es wirklich heute Möglichkeiten, die wir uns auch selber verbauen in der Schweiz. Also weil wir das Gefühl haben häufig, dass wir sowieso schon das perfekte System haben, sowieso die Besten der Welt sind und deshalb gar nicht schauen, was denn heute überhaupt möglich wäre. Und da ist zum Beispiel Island oder auch Städte wie Madrid, Barcelona oder Chile oder also da gibt es wirklich global enorm spannende Entwicklungen im Bereich der Demokratie, die wir irgendwie verschlafen in der Schweiz. Also ich glaube, da würde ich unbedingt für einen Ausbau der direkten Demokratie plädieren. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass wir in einem Umfeld leben. Also wir sind geografisch inmitten Europas und wenn wir nicht einen Weg finden, mit unseren engsten Nachbarn irgendwie so einen Systemabgleich zu schaffen, also dass wir einfach dass das ineinander, so wie ein Zahnrad ineinander greift. Oder? Wir sind so eng vernetzt. Also egal, ob es um die Wirtschaft geht, oder die Kampagnen, die großen Abstimmungskampagnen gehen ja eigentlich immer dann um die Wirtschaft für die Bilateralen. Aber es ist natürlich genau gleich im Kulturbereich. Es ist genau gleich zum Thema Erasmus, oder? Also mein Erasmus-Jahr in Montpellier war eine enorm prägende Zeit für mich. Also das gerade auch junge Menschen im Ausland leben, studieren, arbeiten, lieben können, das ist eine Errungenschaft, die ist enorm. Wir haben uns daran gewöhnt, aber da gibt es, also in sehr vielen Gegenden der Welt gibt es diese Möglichkeit nicht. Und deshalb hier irgendwo Kompromisse auch zu finden, dass man wie sagt, ja, ist jetzt vielleicht nicht die 100% perfekte Lösung, wie wir als Schweiz uns das genau vorgestellt hätten, aber es ist eine pragmatische Lösung, wo wir wissen, dass wir die nächsten 10 Jahre so auch mit unseren wichtigsten Nachbarn auskommen können, ja, finde ich schon sehr zentral.
Du hast ja vorher schon ein bisschen angesprochen, deine Erasmus-Jahr, und du warst ja auch Mercator-Fellow und auch als Mercator-Fellow viel unterwegs. Ich habe in unserer Datenbank auch ein bisschen gesehen, du warst vor mittlerweile 10 Jahren, ist über 10 Jahre, dass du Mercator-Fellow warst, im Mercator-Kolleg. Du hast 2010, also ein paar Jahre bevor du Mercator-Fellow wurdest, hast du dich schon mal für das Mercator-Kolleg beworben und wurdest abgelehnt. Weißt du noch warum, und Wie bist du damit umgegangen? Also was hat dich dann motiviert, dich dann zu sagen, hey, ich will mich nochmals bewerben später?
Ja, gute Frage. Und ich glaube allgemein, das Scheitern ist ja in der Schweiz, spricht man nicht so gerne darüber. In anderen Ländern, USA, ist fast schon klischeehaft, dass man das Scheitern auch feiert und dann wie sagt, okay, jetzt Kopf hoch, jetzt wieder aufstehen, nächstes Startup gründen und so weiter. Also ich glaube, das geht dann vielleicht zum Teil auch ein bisschen gar weit. Also Scheitern ist auch Scheitern und dann muss man damit umgehen. Also für mich war das nicht einfach, weil ich damals das Gefühl hatte, wirklich ein sehr tolles Projekt auch zu haben. Damals wurde der neue der diplomatische Dienst der EU wurde neu gegründet und mein Ziel war, als erster Schweizer da mitzuarbeiten und mich wirklich drin zu engagieren. Und ich hatte schon verschiedene Arbeitsstationen auch in diesem Kontext schon aufgegleist und so weiter. Und dann hat es nicht geklappt mit der Aufnahme. Und das war dann schon eine große Enttäuschung, auch weil ich das Gefühl hatte, dass das wirklich sehr vielversprechend ist in einem entscheidenden Moment der europäischen Integration hier auch mit dabei sein zu können und die schweizerische Stimme einzubringen. Ja, aber das war also ein Jahr nach Gründung von Voraus und es gäbe Voraus heute wahrscheinlich nicht mehr, wenn ich mich da ganz rausgezogen hätte in so einem frühen Zeitpunkt. Weil das Mercator-Kolleg, oder, das erfordert dann, dass du auf der ganzen Welt irgendwo unterwegs bist und so weiter. Und deshalb im Rückblick bin ich froh, weil mir das die Gelegenheit gegeben hat, dann Voraus wirklich mit voller Kraft aufzubauen. Und ich konnte dann das Mercator-Kolleg drei Jahre später machen. Und in dem Moment war die Organisation schon einigermaßen stabil und ich konnte, und es war sogar ein wichtiger Moment für mich, dann zu gehen, auch um damit, also am Anfang war immer der Joke, dass Voraus, schreiben wir ja mit F, weil es für Forum Außenpolitik steht, war immer der Joke, dass Voraus für Forster Außenpolitik steht. Und also halt klassisch, oder, der Gründer ist die Organisation und das ist nicht gesund. Das ist für die Organisation nicht gesund und für den Gründer oder die Gründerin auch nicht gesund. Und so ein komplettes Ausklinken, ein Engagement im Ausland hat dann enorm geholfen, auch damit andere Leute in diesem Moment dann auch in zentrale Rollen gehen konnten, dass die Organisation auf mehr Schultern lag und so weiter. Und deshalb für mich war das wirklich Gold wert. Und das Mercator-Jahr ein paar Jahre später, man ist dann auch schon weiter beruflich. Für mich waren es dann quasi nicht mehr so praktikumsähnliche Einsätze, sondern eben zum Beispiel im Planungsstab des Auswärtigen Amts in Berlin als einziger Schweizer irgendwie in strategischen Themen mit dem den Außenminister zu unterstützen, das war super interessant. Also, und deshalb, ich war eigentlich dann ganz froh, dass ich nicht mehr so jung war und deshalb vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung auch schon tragen konnte. Sorry für die lange Antwort.
Kein Problem. Aber hier vielleicht bewusst offen gefragt, was hast du so mitgenommen aus deiner Zeit oder auch persönlich im Mercator-Kolleg oder aus deinen verschiedenen Stationen?
Also das Mercator-Kolleg hat ja ermöglicht, dass man eigentlich selber verschiedene berufliche Positionen sucht, findet, wo man einen Einblick in eine internationale Organisation, in einen diplomatischen Dienst, in eine große internationale NGO erhält. Und ich wollte auch bewusst sehr diverse Erfahrungen sammeln. Also ich war einerseits in Äthiopien in einem von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit aufgebauten Think Tank. Und das war enorm interessant, weil du merkst dann plötzlich, okay, wenn du keine Infrastruktur hast, also wenn du keinen Strom hast, dann hast du als Wissensarbeiter einfach ein Problem. Also irgendwann ist dann dein Computer tot und du hast kein Internet und dann kannst du einfach nicht so effizient arbeiten. Wenn das Straßennetz einfach nicht, oder allgemein ÖV gibt es sowieso sehr wenig oder sehr informell, wenn das nicht funktioniert und du höchstens ein Treffen pro Tag organisieren kannst, weil alles andere einfach zu unzuverlässig ist und du nicht garantieren kannst, dass du rechtzeitig dort bist, dann bist du einfach nicht so effizient. Und ich glaube, da irgendwie zu sehen, okay, das ist super interessant. Ich hoffe, dass ich auch einen kleinen Beitrag leisten konnte, aber trotzdem, du kannst nicht aus dem Vollen schöpfen. Und dann war ich nachher in Brüssel bei einem deutschen Think Tank und dann war die Masseneinwanderungsinitiative, wurde genau dann angenommen. Also es war auch einfach eine sehr große Nachfrage in Brüssel nach Schweizer Stimmen, um das zu erklären, was ist da passiert. Und da habe ich gemerkt, da kann ich wirklich aus dem Vollen schöpfen. Da kann ich also sprachlich, aber auch thematisch, inhaltlich, eben du kannst effizient arbeiten und so weiter. Also da habe ich wirklich gemerkt, okay, da bin ich zu Hause, das kann ich. Und Berlin war dann auch wirklich enorm toll. Also ich glaube, da habe ich wirklich gelernt in diesem Jahr, was ich kann, was ich gerne mache, auch irgendwie diesen internationalen Horizont erweitert, weil wenn du im Ausland arbeitest, ist es nochmals etwas anderes, als wenn du einfach in der Schweiz zu außenpolitischen Themen arbeitest. Ja, war ein tolles Jahr. Und ich habe dann viele Jahre nachher auch noch Projekte weitergeführt in diesem Bereich und so weiter. Also hat mich sehr lange begleitet auch.
Schön. Ja, lieber Nicola, die Zeit rennt uns davon. Es war sehr ein gutes Gespräch. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, dir hat das auch Spaß gemacht. Genau. Ich möchte mich herzlich bedanken für dieses Gespräch und ich wünsche dir weiterhin viel erfolgreiche Gründungen und Mandate. Ja, und auch sonst wünschen wir dir von der Studienstiftung auch alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Ganz herzlichen Dank, Marco. Hat Spaß gemacht.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen danke ich herzlich fürs Zuhören, Mitdenken und Dabeisein. Diesen Podcast können Sie oder ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. So stellt ihr sicher, dass ihr keines der Gespräche mit weiteren Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung verpasst. Wenn ihr uns bereits abonniert habt, vielen Dank, es freut uns wirklich sehr. Falls ihr Feedback, Anregungen oder Ideen mit uns teilen wollt, sendet diese bitte per Mail an info@studienstiftung.ch oder auch sonst über Social Media sind wir auch erreichbar. Wir freuen uns immer darüber und außerordentlich. Ja, vielen Dank und bis bald.
Begegnungen@Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.